Willkommen beim Digital Health Podcast von Heise Online. Hier geht es um die Digitalisierung im Gesundheitswesen, von Apps und Medizintechnik bis hin zur Gesundheitspolitik. Für alle, die wissen wollen, wie sich das Gesundheitswesen digital verändert.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Marie-Claire Koch, Redakteurin bei Heise Online und sitze heute in der Universität Paderborn. Ich habe mich selbst eingeladen und bei mir ist Shahin Baki. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Paderborn am Lehrstuhl Data Science. Hallo Shahin.
Hi Marie.
Und wir sprechen über Purate. Das ist eine Plattform zur Evidenzsynthese. Kannst du erklären, was Purate genau macht?
Genau. Also Purate ist das Ausgründungsprojekt, das wir an unserem Lehrstuhl haben. Also Purate steht für Pure AI Technology. Wir sind ein Projekt, das von der EU und von dem Bundesministerium für Wirtschaft gefördert ist. Und im Grunde genommen geht es dabei darum, die Evidenzsynthese in den Life Sciences, vornehmlich in der Pharmaindustrie, Medizintechnik und anderen angrenzenden Bereichen, zu automatisieren. Kannst du dir so vorstellen, Evidenz in der Medizin hat verschiedene Stufen, kann man so sagen. Also stell dir so etwas wie eine Evidenzpyramide vor. Und die oberste Einheit sind quasi Systematic Reviews und Meta-Analysen, die zugrunde liegende randomisierte klinische Studien verarbeiten, um eine Forschungsfrage zu beantworten. Also du hast eine Forschungsfrage, suchst tausende Studien, screenst die auf Relevanz, also relevant, irrelevant, inkludiere ich das oder nicht? Und anschließend musst du aus den, die du inkludierst, die Daten extrahieren. Verschiedene Zahlen, vielleicht Text-Snippets und so weiter und so fort. Und das alles dann zu synthetisieren. Das ist ein Prozess, der dauert heute 6 Monate, manchmal sogar bis zu 24 Monaten. Und dementsprechend ist der auch teuer. Und wir sind auf das Problem gestoßen und haben uns gedacht, okay, das lässt sich wahrscheinlich ziemlich gut mit den aktuellen technischen Möglichkeiten beschleunigen.
Und ich kann jetzt nicht einfach ein normales, großes Sprachmodell dafür nutzen?
Also wird unter anderem natürlich auch dafür genutzt, einfach weil man dieses semantische Verständnis für die Verarbeitung von Text benötigt. Aber natürlich nicht nur ausschließlich. Aber ich sag mal, ein großes Sprachmodell, ne, sagen wir mal sowas wie ChatGPT oder Claude, direkt dafür zu benutzen, wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil egal wie fließend die Aussage dieses Modells klingt, es ist dann noch lange keine Evidenz. Weil Evidenz zu generieren, musst du reproduzierbare Ergebnisse liefern. Du musst das Ganze auditierbar machen und eben auch transparent. Es muss in einer Art und Weise geschehen, wie sie den vorgegebenen, also nach den Goldstandardprozessen vorgegebenen Schritten entsprechend von der Protokollgenerierung bis zur Suche bis schließlich zum Entwerfen des Manuskripts. Und das ist etwas, was man in einem bloßen Chat-Interface nicht irgendwie abbilden kann. Zumindest Stand heute nicht.
Was macht dann euer Produkt alles?
Ja, also es ist sehr modular aufgebaut. Purate's Plattform bietet quasi eine Infrastruktur für den gesamten Evidenzsyntheseprozess. Das kann sein für Systematic Reviews, aber auch für andere Arten von Reviews, sagen wir Targeted Reviews, Umbrella Reviews, also wirklich die gesamte Bandbreite. Und die Idee hinter Purate ist es, die Forscherinnen und Forscher dazu zu befähigen, alles auf einer Plattform abzuschließen, mit oder ohne KI, aber ohne Medienbruch. Aktuell ist es so, dass dieser Prozess super fragmentiert ist, also dass man sich verschiedene Excel-Dateien hin und her schickt, verschiedene Versionierungen hat und so weiter. Und bei Purate ist es so, dass du eine Web-Oberfläche hast, wo du den gesamten Prozess von Anfang bis Ende durchlaufen kannst. Du kannst dann modular in jedem einzelnen Schritt KI benutzen, aber erklärbare KI heißt, wo hat die KI sich ihre Informationen hergezogen und wie sicher ist sich diese mit Konfidenzintervallen, die statistisch berechnet worden sind, zwischen 1-100%, um dann auch Aussagen darüber zu treffen, wie sicher sich die KI ist. Du musst es aber nicht, entsprechend deiner methodologischen Ansprüche, ja. Die Plattform ist also wirklich end-to-end. Man kann das ohne KI machen oder eben mit. So, das als kurze Zusammenfassung.
Ihr habt ja auch so Prozentangaben gehabt und statistische Signifikanzwerte. Was sind da alles für Parameter in der Plattform? Also wenn ich jetzt ein Thema habe und sage, ich möchte alles zu Ozempic wissen, wie gehe ich da genau vor?
Also typischerweise startet man mit einem Protokoll. Dieses Protokoll besteht in unterschiedlichen Granularitätsstufen, je nachdem, wie viel Evidenz vielleicht es auch zu deinem Thema gibt, ne? Also nicht zu jedem Thema kann man auch eine Systematic Review produzieren. Aber das ist dann vielleicht auch eine Erkenntnis, ne? Dass es eben noch nicht genug Publikationen zu dem Thema gibt. Und das kann dann vielleicht für eine Pharmafirma der ausschlaggebende Punkt sein, um eine Studie in Auftrag zu geben. Aber prinzipiell läuft es so, du hast ein Protokoll. In diesem Protokoll, das kannst du dir vorstellen wie die Anleitung, wie du die Review durchzuführen hast. Also was ist der Zweck dahinter? Also warum machst du das? Was sind die Datenbanken, die du bedienen willst? Ne? Also PubMed, OpenAlex und andere. Wie sehen deine Suchstrings aus? Wie übersetzt du die quasi von Plattform zu Plattform? Was willst du screenen? Also was sind deine Inklusionskriterien und was sind Exklusionskriterien? Oftmals sind die quasi im Wissen der Forscher verankert, aber wirklich nicht sehr feingranular aufgeschlüsselt. Ne? Also wenn da zum Beispiel steht, eine ältere Population soll inkludiert werden, aber was genau heißt das? Ein erfahrener Forscher weiß dann vielleicht, okay, das heißt über 65, aber für die KI ist dann relativ viel Interpretationsspielraum da drin. Deswegen ist dann wichtig, ist, dass man das alles ganz klar definiert. Ne? Welche Datenpunkte sollen extrahiert werden? Also Population und so weiter und so fort. Oder welche Risk-of-Bias-Tools sollen angewandt werden? Also um zu schauen, okay, wie ist der Wert der Evidenz denn gerade? Weil man natürlich gucken muss, die darunterliegenden Publikationen, die ich damit einfließen lasse, wie sind die zu bewerten, auch kritisch zu bewerten? Um dann im Endeffekt sagen zu können, wie groß ist jetzt die Aussagekraft meiner Systematic Review?
Und wenn ich jetzt unterschiedliche Ergebnisse habe, also die einen bewerten zum Beispiel einen Stoff oder ein Produkt positiv und die anderen negativ, werden dann ja die unterschiedlichen Erkenntnisse gegenübergestellt oder?
Ja, also das ist ja ziemlich häufig der Fall, ne? Dass man irgendwelche RCTs hat, also randomisierte klinische Studien, die nicht unbedingt das Gleiche als Antwort bringen. Und oftmals ist es auch so, dass man auch keine direkten Vergleiche ziehen kann, ne? Und das dann quasi indirekt durchführen muss. Das Ganze steht und fällt meiner Meinung nach damit, wie viele Publikationen du generell damit einfließen lassen kannst. Und auf Basis dessen kannst du dann eben eine aussagekräftigere oder weniger aussagekräftige Antwort bringen. Aber man muss dazu auch sagen, das ist immer eine Momentaufnahme. Also deswegen ist ja auch das Konzept von Living Reviews, die sich vielleicht kontinuierlich updaten, so interessant, weil jedes Mal, wenn neue Publikationen rauskommen, könnte es sein, dass wenn diese inkludiert werden, dass sie die Endaussage entsprechend verändern, weil neue Erkenntnisse ans Tageslicht gekommen sind, die vorher unbekannt waren.
Und verschiedene Themen werden ja auch eher bei der Forschung unterstützt als andere. Also es gibt ja sicherlich unterschiedliche Schwerpunkte. Also dass man sagt, okay, dieses Thema ist nicht relevant genug, deswegen forschen wir dazu nicht so viel.
Auch was Funding angeht, ne?
Ja,
und dann auch auf globaler Ebene. Aber was man, und das kann man auch für Interessierte zu Hause plotten, wenn man möchte. Also wenn man sich anguckt, wie die Menge, also die Grundgesamtheit an Publikationen im Zeitverlauf gestiegen ist. Also manche reden da sogar von einer Wissensexplosion in Anführungszeichen in der Medizin. Also dass es immer mehr Publikationen in immer kürzerer Zeit gibt. Und dadurch, dass der Tag eben nur 24 Stunden hat, kommt die Frage auf, okay, wie will man all dieses Wissen verarbeiten? Wahrscheinlich kann jemand, der sehr fit in seinem Gebiet ist, da immer noch ganz gut den Überblick behalten, aber es wird schon deutlich schwerer, ne? Und da ist natürlich auch die Frage, um das mal so kritisch zu bewerten, wie viel Mehrwert gibt es denn von Studien, die jetzt nicht in einem A-Plus-Journal auftauchen, ja? Also wie viel Mehrwert bietet eine Studie, die vielleicht ein Preprint ist? Also das wird heiß debattiert. Man könnte natürlich auf der anderen Seite sagen, okay, es verstecken sich überall irgendwelche Knowledge-Nuggets, vielleicht irgendeinen Mehrwert bieten. Aber genau das ist das, was wir mit Purate halt irgendwie adressieren wollen. Ne? Also dass man nicht mehr schätzen muss oder glauben oder dass man das nicht mehr nur so Pareto-optimal macht, dass man sich vielleicht nur noch auf die großen A-Plus-Journals konzentriert und nur noch das Wissen daraus nimmt, ne? Sondern vielleicht die Bandbreite da ein bisschen öffnet.
Es wird ja auch immer kritisiert, dass es irgendwie zu allem eine Studie gibt oder dass, glaub nur der Studie, deren Ergebnisse du gefälscht hast. Oder wie war der Spruch nochmal?
Glaub nur der Statistik, die du selber gefälscht hast.
Genau. Da kann man ja vielleicht auch dann damit ein bisschen entgegensteuern, dass man guckt, okay, wenn es jetzt aber zu diesem Thema x Studien gibt, dann können wir schon eher sagen, okay, vielleicht stimmt da irgendwo was an der Aussage, oder?
Ja, genau. Also ich glaube, das ist generell ein großes Thema, auch zum Beispiel in so Organisationen wie der evidenzbasierten Medizin, ja, Cochrane und andere, die da quasi so den Goldstandard legen. Man muss, glaube ich, meiner Meinung nach, aber das immer sich vor Augen führen, dass das eben Momentaufnahmen sind, ne? Also die werden auch kontinuierlich geupdatet. Was heute richtig ist, muss nicht morgen richtig sein und andersrum.
Also kann man zusammenfassend sagen, dass Purate hilft, den aktuellen Forschungsstand zu einem bestimmten Thema zusammenzufassen.
Ja, genau. Und das machen wir eben in dieser Form von Systematic Reviews, weil es eben die höchste Form der Evidenzsynthese ist. Das machen wir initial vor allen Dingen für die forschende Industrie, also Pharma, Medizintechnik, die das aus regulatorischen Gründen quasi durchführen müssen und auch einreichen. Zum Beispiel für Themen wie der Preisverhandlung. Ja. Wir haben verschiedene Studien da bereits in Auftrag gegeben, wo wir mit unabhängigen Forschern, also aus der Medizin, zusammen Veröffentlichungen in diesem Jahr rausbringen wollen, um quasi aufzuzeigen, wie gut das gegen den menschlichen Goldstandard performt. Also wie sehr kann man der KI vertrauen, Stand heute. Ich glaube aber, dass es ein Thema ist, das man kontinuierlich immer wieder updaten muss, weil das Thema so schnelllebig ist. Also die Technologie verändert sich immer. Und ich glaube, man merkt auch gerade so eine gewisse Latenz in der Wissenschaft. Also, dass das, was gerade irgendwie publiziert ist, der technische Stand irgendwie von vor einem Jahr ist, aber sich quasi in einem Jahr super viel geändert hat, dementsprechend die Halbwertszeiten super gering sind.
Ja, das sieht man ja auch an den Studien zu Sprachmodellen.
Ja.
Die in letzter Zeit gab es ja auch viele mit einer veralteten OpenAI-Version. Also da gab es ja verschiedene Studien. Ist ChatGPT besser als der Arzt oder so? Wie oft aktualisiert sich dann euer System? Also wenn ich jetzt eine neue Studie rausbringe heute, wann ist das dann drin?
Wir speichern die Studien, die veröffentlicht worden sind, ja nicht in unseren eigenen Datenbanken oder ähnliches. Sofern das auf den Datenbanken, auf die wir Zugriff haben, veröffentlicht worden ist.
Also PubMed und so.
PubMed, OpenAlex, genau. Haben wir dann die Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Also zumindest auf den Titel und Abstract. Deswegen arbeiten wir auch initial mit der Pharmaindustrie zusammen, weil spätestens, wenn es darum geht, die Volltexte zu bekommen, also sagen wir, wir haben das initiale Screening hinter uns und wollen dann die Volltexte screenen, weil dort sich eben die entsprechende Information befinden für die Datenextraktion, müssen wir oftmals auf die Lizenzen unserer Pilotpartner zurückgreifen, ne? Die haben ziemlich vollumfängliche Lizenzen, die es uns dann ermöglichen, hinter die ganzen Paywalls zu kommen. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir das initial auch nicht zum Beispiel für die Wissenschaft oder für die Versorgung im großen Stil angeboten haben. Einfach, weil es erst darum geht, das Produkt, was sehr, sehr entwicklungsintensiv ist, über die Industrie zu subventionieren und dann mittel- bis langfristig das aber auch quasi zu öffnen für angrenzende Bereiche.
Wir haben öfter schon über PubMed jetzt gesprochen. Merkt ihr schon irgendwie Auswirkungen davon, dass da der Zugang etwas begrenzter ist? Oder
begrenzt werden soll, ja.
Ja.
Also bislang noch nicht, aber ich verfolge das natürlich. Das ist ein sehr heiß diskutiertes Thema. Prinzipiell verfolge ich aber auch solche Sachen, also wie die Entwicklung zum Beispiel von OpenAlex, ne? Also nicht kommerziellen bibliografischen Datenbanken, die meiner Meinung nach eine coole Alternative sind zu den proprietären Datenbanken, die man sonst so vorfindet. Und ich würde mir wünschen, dass das noch mehr Anklang findet und noch mehr Forscher dort ihre Sachen publizieren.
Wie ist das denn mit eurem Produkt? Das ist ja, wenn ihr mit der Pharmaindustrie zusammenarbeitet, habt ihr da unterschiedliche Preismodelle oder was ist da so geplant?
Ich habe ja gesagt, wir vertreiben das an die Industrie, also heißt hauptsächlich an die Pharmaindustrie. Gefolgt von Versicherungen als auch Medizintechnikunternehmen, wo die Regulatorik relativ ähnlich aussieht. Also Pharmaunternehmen müssen diese Reviews machen, das ist regulatorisch vorgeschrieben für verschiedene Zwecke. Die Preispunkte sehen so aus, also im hohen 5- bis 6-stelligen Bereich und die das machen wir Ganze nicht irgendwie seed-based, ne? Also nicht, dass man dann irgendwie eine Lizenz pro User oder sowas hat, sondern typischerweise eigentlich für das gesamte Unternehmen so ein Flatrate-Modell. Weil die Idee dahinter ist, also wir wollen nicht, dass die Leute sich irgendwelche Lizenzen teilen. Wir wollen ja, dass die Leute das Tool in seiner Vollumfänglichkeit irgendwie nutzen. Also da Versionierungen drauf haben können, dass sie sich Aufgaben zuschicken können. Ja, also dass man quasi eine Plattform hat, wo man vielleicht aber auch die ganzen Beratungen, die das aktuell für Pharma machen, mit onboarden kann. Ne? Also dass du quasi eine Schnittstelle hast, auf der beide zu der Review arbeiten können, aber auch zuarbeiten können. Und das ist die Idee dahinter. Und deswegen wollen wir das Ganze nicht, ich sag mal, limitieren, indem wir das nur pro Seed irgendwie verkaufen.
Plant ihr auch irgendwie den Forschern, die ja an den ganzen Studien arbeiten, was zurückzugeben oder so?
Ja, also für Wissenschaftler ist das ganze Tool kostenlos in einer, ich sag mal, etwas limitierteren Version, weil jedes Mal, wenn die KI rechnet, haben wir natürlich Inferenzkosten und deswegen, wir subventionieren das Ganze und geben ihnen Zugang zu der Plattform, aber in einer abgespeckten Version, zu der die Pharmaindustrie zum Beispiel hätte. Einfach, weil sich das dann sonst nicht für uns rechnen könnte.
Also gibt dann theoretisch auch die Pharmaindustrie wieder was zurück, wenn sie die Lizenzen quasi mitbezahlt für Forschung?
Ja, das ist quasi die Idee. Also wir sind ja quasi aus der Forschung herausgegründet worden. Dementsprechend ist es uns wichtig, da auch wieder etwas zurück zur Forschungscommunity zu geben.
Und wo rechnet eure KI?
Also die Server sitzen in Europa, in Frankreich.
Euer Produkt ist auf Englisch, also viele Studien sind ja auch auf Englisch. Ist da noch irgendwie geplant, das zu ändern?
Also Evidenzsynthese wird typischerweise immer auf Englisch gemacht, also in den absolut meisten Fällen. Was auch daran liegt, dass die meisten Publikationen, die Studien immer in englischer Sprache verfasst werden. Bislang hat sich noch keiner der User darüber beschwert. Was vielleicht aber auch daran liegt, dass die meisten unserer Kunden in angelsächsischen Geografien irgendwie verortet sind, ne? Also USA, Kanada, Vereinigtes Königreich. Prinzipiell ist es aber kein großes Ding, die Plattform an sich übersetzen zu lassen. Aber man braucht immer das Verständnis der englischen Sprache, um eben auch die Publikation später interpretieren zu können.
Mhm. Also habt ihr in verschiedenen Ländern Kunden. Was sind das so für Bereiche dann? Also Pharmaunternehmen hattest du schon gesagt?
Pharmaunternehmen, Medizintechnik und auch Beratungen, die das für Pharma- und Medizintechnikunternehmen durchführen.
Okay. Ihr achtet ja auch darauf, dass das in Europa betrieben wird. Warum ist das so wichtig für euch?
Also wir sind ja nicht die Einzigen auf dem Markt, die daran arbeiten. Aber wir sind die Einzigen, die das in dem Umfang ausschließlich aus Europa heraus entwickeln und auch betreiben. Und gerade vor den geopolitischen Schwierigkeiten, sage ich mal, mit Nordamerika, glauben wir daran, dass das eine Art Standortvorteil ist für die europäischen Pharma-Player oder generell Life-Science-Unternehmen, hier also auch außerhalb von Pharma, also Chemie, Nahrungsmittel, Medizintechnik, Versicherung. Also dass das auch für die ein Standortvorteil ist, dass man das aus Europa heraus entwickelt und auch die Serverstandorte hier in Europa betreibt.
Warum habt ihr euch genau auf den Medizinbereich spezialisiert?
Carlson und ich, also mein Co-Founder, wir sind vor einigen Jahren zusammengekommen und haben uns überlegt, okay, was könnten wir jetzt mit unserem Know-how ausgründen? Und es war immer die Idee, dass wir damit einen Impact bei einer sehr großen Anzahl von Menschen haben. Und deswegen ist die Medizin als Anwendungsdomäne sehr naheliegend. Wir sind dann losgezogen und haben bestimmt über 100 Interviews geführt mit Leuten aus der Pharmaindustrie, aus der Versorgung, aus der Forschung, die uns dann alle von ihrem Problem erzählt haben und uns dann quasi auf das Problem von der Evidenzsynthese geschubst haben. Und haben dann gesehen, okay, das ist ein Problem, das im Grunde genommen ja ein informationstechnisches Problem ist, weil es um Textverarbeitung geht. Und die Interpretation der Ergebnisse, dafür bräuchte man sehr viel Domänenwissen, ne? Also müsste sehr gut ausgebildet sein in dem jeweiligen Bereich. Das ist aber etwas, was wir dann aber nicht mitbringen müssen, weil wir eben die Plattform anbieten, damit die gut ausgebildeten Leute 90% ihrer Zeit sparen, um sich wieder mehr auf die Interpretation der Ergebnisse zu konzentrieren, als auf die Extraktion von einzelnen Datenpunkten in irgendwelche Tabellen. So, und deswegen haben wir gesagt, okay, das ist eine Lösung, die einen sehr großen Mehrwert hätte für sehr viele Menschen da draußen. Es geht ja im Endeffekt darum, was gerade die vielleicht evidenzbasierte medizinische Versorgung angeht. Es geht darum, dass die Forschung und Entwicklung in der Pharmaindustrie schneller vonstatten geht. Also von bis sind da der Kreativität der Anwender keine Grenzen gesetzt. Überall da, wo evidenzbasierte Entscheidungen hilfreich wären, um informierte Entscheidungen zu treffen. So sind wir quasi auf das Thema gekommen.
Und was habt ihr für Feedback bisher bekommen?
Wir sind seit knapp 7 Monaten gegründet und haben damit jetzt die ersten Pilotprojekte angestoßen und teilweise auch schon beendet. Und die Reviews, die wir für unsere Partner gemacht haben, sind auch bei verschiedenen Regulierungsbehörden mittlerweile auch so durchgegangen. Wir bringen mit einem unserer großen Pharma-Partner demnächst eine Studie raus, wo wir quasi die Methodologie mitgeschrieben haben und haben also gemerkt, dass die Resonanz bislang gerade auf Industrieseiten sehr positiv ist. Ich hatte eingangs erwähnt, dass wir das jetzt auch mit unabhängigen Forschern aus Deutschland heraus nochmal parallel aufziehen. Da kann ich noch keine Aussage zu den Ergebnissen treffen, weil wir da gerade in den Anfängen sind. Aber auf Industrieseite sieht es ziemlich gut aus und wir benchmarken uns natürlich auch immer gegen den Menschen. Und teilweise ist es auch rausgekommen, dass wir Studien inkludiert haben, die der Mensch exkludiert hat, was dann aber das Ergebnis am Ende verändert hat. Und das war ein sehr interessantes Ergebnis, also auch von uns so zu sehen.
Und trotzdem schreibt ihr auf eurer Website ja auch, dass der Mensch immer im Loop bleibt.
Genau.
Also der Mensch ist immer mit eingebunden. Warum ist das so wichtig?
Also wenn wir das Ganze einmal aus regulatorischer Sicht irgendwie uns anschauen, dann gibt es da schon so die ersten Positionspapiere von den führenden Organisationen aus der evidenzbasierten Medizin. Und diese sagen, also die Evidenzsynthese als solche muss immer reproduzierbar sein, muss immer robust sein, muss auditierbar sein. Also es muss quasi auch jeder kritischen Untersuchung irgendwie standhalten, weil sonst ist es ja keine Evidenz. Dementsprechend muss man auch immer kennzeichnen, dass man KI genutzt hat und warum man sie genutzt hat, in welchem Prozessschritt hat man sie genutzt. Und ich glaube, das ist insofern wichtig für uns, dass wir unsere Prozesse auch daran orientieren. Ich glaube, man muss aber auch unterscheiden, für welchen Zweck macht man das genau. Also aktuell habe ich ja viel davon geredet, dass es regulatorisch verpflichtend ist für Einreichungen und andere Dinge. Aber ich glaube, das wirklich Spannende ist, was, wenn wir also die höchste Form der Evidenz nutzen können, die nicht mehr 24 Monate dauert, sondern vielleicht nur noch 24 Stunden für die interne Entscheidungsfindung in einem Unternehmen. Also wenn es nicht darum geht, dass es methodologisch perfekt sein muss, aber wenn es darum geht, dass ein Pharmaunternehmen besser begreifen möchte, ist das jetzt ein Kandidat für die nächste klinische Phase oder nicht, also eine Go- oder No-Go-Entscheidung, dass man da einfach noch mehr Informationen zu Rate ziehen kann, um eine bessere Entscheidung zu treffen. Da würde ich sagen, muss der Mensch eher weniger im Loop bleiben. Aber es geht natürlich immer um Vertrauen. Also deswegen ist es auch so wichtig, dass man immer wieder kontinuierliche Benchmarks setzt, wo man die eigene Plattform gegenüber den, also mit dem Menschen vergleicht und dann auch mit dem Menschen plus der Plattform vergleicht. Also wie da die Performance ist. Und ich glaube, da wird sich aber im Zeitverlauf noch einiges ändern, gerade weil die großen Modelle auch immer besser werden.
Und was sagst du zu der Gefahr von De-Skilling, dass die, die sich damit beschäftigen, dann irgendwann nicht mehr in der Lage sind, selber so ein Review zu machen zum Beispiel?
Also ich sehe das ehrlich gesagt konträr. Und zwar, dass das In-Tool-Upskilling ist. Gerade weil die Tools, die man in der Vergangenheit genutzt hat, also benutzt man ja schon seit Ewigkeiten, ne? Also ganz klassische Excel-Tabellen, wo man verschiedene Datenpunkte extrahiert, ne? Und die dann quasi auflistet, dass man da statistische Analysen über R fährt und solche. Also ich glaube nicht, dass die Menschen, die heute mit Evidenzsynthese, also an Evidenzsynthese arbeiten, für immer das gleiche Toolset benötigen. Also ich glaube, das wird sich in der Zukunft verändern, einfach weil die technischen Möglichkeiten sich auch verändern. Ich würde aber sagen, dass es weniger eine Gefahr ist, dass Leute, die in diesem Bereich aktiv sind, irgendwann keinen Job mehr finden. Ich glaube, die sind gefragter denn je. Das ist zumindest das, was wir von vielen Beratungen mitbekommen haben, dass sie mehr solcher Reviews durchführen würden, wenn sie könnten. Es ihnen aber an den Ressourcen fehlt, also an Personal, diese durchzuführen. Und deswegen glaube ich, dass man mit der Technologie diese Leute eher befreit, sich auf das zu konzentrieren, worauf es eigentlich wirklich ankommt, also wirklich die Synthese und die Interpretation der Ergebnisse und weniger ein bloßes Marken von relevant oder irrelevant oder folgende statistische Messgröße auf Seite 12 irgendwie in einer Excel-Tabelle zu überführen.
Untersucht ihr das eigentlich dann auch wissenschaftlich? Was evaluiert ihr da selbst?
Ja, also wir haben natürlich interne Evaluationspipelines, wo wir, ich sag mal, Goldstandard-Datensätze vergleichen, also wo wir, wenn wir das jetzt in Input- und Output-Faktoren irgendwie denken, also mit welchen Input-Faktoren kommen wir an welche Output-Faktoren, ne? Und dann haben wir dahingehend Datensätze, mit denen wir das vergleichen und benchmarken können. Aber natürlich dann aber auch in regelmäßigen Abständen, und das wird auch zukünftig der Fall sein, dass wir das immer wieder mit unabhängigen Wissenschaftlern machen. Weil es gibt natürlich immer die Argumentation, dass man sagen könnte, folgende Publikationen sind bereits in das Trainingsdatenset der KI eingespeist und dementsprechend erinnert die sich quasi daran. Deswegen ist es halt sehr wichtig, dass man das mit neuen Publikationen macht, die vielleicht noch nicht veröffentlicht worden sind.
Oder ganz fachfremd?
Ja, vielleicht, ne? Aber ich glaube, wir fokussieren uns ja halt immer auf die Life Sciences, ne? Also wir machen jetzt keine Reviews irgendwie in der Physik oder ähnlichem.
Aber ja, vielleicht gibt es ja auch verwandte Themen, wo es funktionieren könnte. Ja, bin ich mal gespannt auf die kommenden Studien und Pilotstudienergebnisse. Ist ja ein bisschen was Unterschiedliches.
Ja, also das eine, diese Pilotstudienergebnisse, die sind quasi mit unseren Industriepartnern gemacht. Und typischerweise fangen wir immer mit einem Piloten an. Also der Pilot sieht so aus, dass wir eine Review, die sie gemacht haben, replizieren, um dann quasi so eine Return on Investment Case aufzumachen, wo wir dann aufzeigen können, hey, ihr habt so und so viel Zeit dafür benötigt und habt folgende Ergebnisse dafür als Output generiert. Und dann können wir unsere Ergebnisse darüber legen und sagen, okay, wir haben jetzt vielleicht einen Bruchteil der Zeit gebraucht, dafür aber 98% der Ergebnisse generiert. Ne? Oder das ist auch sehr spannend für uns zu lernen, wo gibt es denn Unterschiede? Gibt es denn ein Problem mit der KI oder hat der Mensch vielleicht einen Fehler gemacht? Und deswegen ist es so wichtig, dass da der Mensch halt immer im Loop ist, um das entsprechend auch zu auditieren. Und unsere Aufgabe als Technologieanbieter ist es, den Menschen dazu zu befähigen, diese Unterschiede so schnell wie möglich ersichtlich zu machen, weil diese dann sofort sehen können, okay, wo ist die KI sich unsicher? Ne? Also wo gibt es vielleicht einen Konfidenzwert von 30% und woran liegt das? Typischerweise vielleicht, weil das Protokoll am Anfang vielleicht etwas Interpretationsspielraum mit einfließen gelassen hat. Und dann würde man vielleicht entsprechend iterieren, ne? Und dann sagen, okay, wenn wir das Protokoll vielleicht so und so angepasst hätten, was hätten wir dann für Ergebnisse rausbekommen, ne? Die dann vielleicht näher sind an dem, was sie dann vielleicht hatten. Genau, also das auf der einen Seite, das sind diese Pilotstudien, das sind eher so interne Benchmarks. Und dann gibt es noch die wirklichen Studien, die wir mit also Lehrstühlen hier in Deutschland machen, das dann auch veröffentlicht wird.
Ja, mal sehen, was dann da rauskommt. Klingt ja sehr vielversprechend. Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, danke fürs Gespräch.
Hat mich gefreut, dann vielleicht bis zum nächsten Mal.
Mach's gut.